Herzlich willkommen in der Lösekirche München. Sie haben eine Gottesdienstaufnahme vom 17. Februar 2008. Es ist der Abschlussgottesdienst der Bibelwoche. Das Thema lautet: Ich glaube an die heilige christliche Kirche. Ja, bin ich denn von allen guten Geistern verlassen? Es spricht Pastor Norbert Rose.
Wie schön das ist, so zusammen zu sein und zu singen und sich zu freuen an dem, was wir immer so ganz sicher sind, wie wir heute Morgen tun. Jedenfalls so, wie es klingt in unserem Gesang. Und ich habe eben gerade gedacht, es wäre irgendwie schon schön, wenn man das Ganze nochmal zurückspulen könnte, was wir gesehen haben hier. So sagen wir es unseren Kindern oft, wenn irgendwas nicht so richtig gut gelingt oder wenn irgendwo mal irgendwas richtig schief geht, dann spulen wir nochmal zurück und fangen nochmal von vorne an. Und noch einmal zu sehen, was haben wir da eigentlich gesungen? Was haben wir da gesungen? Und was haben wir auf der Seite gehört von diesem Regen, der schneller verläuft, als wir etwas behalten können, bewahren können? Und wir sind damit schon mitten im Thema. Das ist genau die Erfahrung, dass wir hier im Gottesdienst zusammen sein können und so groß reden und so groß singen und so schön miteinander zusammen sind und vieles auch in uns haben, in uns spüren und sagen, ja, so ist das. Und uns freuen und morgen ist wieder die Enttäuschung. Morgen ist vielleicht wieder alles ganz anders als heute, wo wir hier zusammen sind. Und es könnte sein, dass irgendjemand uns von vorne auch ein bisschen kritisch, ein bisschen skeptisch beobachtet und sagt, seht ihr, genau so ist das. Sonntagsmorgen seid ihr so und am Montagmorgen seid ihr wieder völlig anders. Und dass wir lernen zu sagen, ja, das ist so. Und es wird immer so bleiben. Mehr oder weniger ausgeprägt wird das nie anders sein, dass wir unsere Orte haben, wo wir von ganzem Herzen unserem Herrn und Gott die Ehre geben, ihn anbeten, uns freuen, auftanken. Und es wird immer wieder dahin kommen, dass wir ein paar Tage später schon wieder sagen, wie anders sieht das aus, wenn wir in unserem Alltag stehen und wenn es so etwas wie eine Art Schicksal ist, wenn wir sagen, der Regen lässt sich einfach nicht halten. Ich habe mir vorhin gedacht, ob ich Ihnen jetzt mal eine ganze Woche lang Dauerregen wünschen sollte, damit Sie es einfach sehen können und daran denken, halten wir das fest, was wir haben, was wir gesungen haben, was wir gehört haben, was wir gebetet haben, lassen wir es um keinen Preis durch die Finger rinnen. Aber wir werden das immer wieder erleben, es wird doch wieder verrinnen. Das ist die Wirklichkeit, in der wir stehen. Und wenn wir das so vollmundig sagen, ich glaube an die heilige christliche Kirche, dann tönt es sofort zurück. Seid ihr denn von allen guten Geistern verlassen? Kann man das heute so noch sagen? Wie oft habe ich das gehört, wenn jemand sagte, hören Sie mir auf mit diesem Thema. Kirche ist für mich erledigt. Nie wieder in diesen Laden, nie wieder das erleben müssen, wie Kirche ist, diese Widersprüchlichkeit. Die Sonntagsreden, die Sonntagsgesichter und auf der anderen Seite eben das ganz andere Gesicht, was wir auch kennen. Und wir kennen es nicht nur bei den anderen, wir kennen das auch bei uns. Wir sind auch so. Wie viele sind da, die in einer christlichen Familie aufgewachsen sind, die eine Gemeinde kennengelernt haben, die ihre ganz eigenen Erfahrungen gemacht haben mit Gemeinde Jesu und mit Kirche und zutiefst enttäuscht sind von dem, was sich Kirche nennt. Wie viele sind da, die sogar einmal Mitarbeiter gewesen sind. Ich habe eine ganze Reihe von Gesichtern vor Augen, die ganz lange Zeit Mitarbeiter der Gemeinde gewesen sind. Vielleicht sogar im Vorstand. Und die irgendwann gesagt haben, mir langt's. Ich gehe da nicht mehr mit. Und die irgendwann der Gemeinde den Rücken gekehrt haben, sich distanziert haben. Und das erleben wir immer wieder. Und ich muss sagen, ich habe großes Verständnis dafür, wenn so etwas geschieht und das etwas entschied, weil ich weiß, und Sie werden mir wahrscheinlich zum allergrößten Teil zustimmen, Kirche kann so deprimierend sein, so enttäuschend, so kleinkariert. dass wir das verstehen, wenn jemand kommt und sagt, für mich ist es jetzt eigentlich einfach zu viel. Wenn jemand über die Kirche und über die Gemeinde schimpft, dass wir ihm zuhören, dass wir Verständnis haben, dass wir nicht sofort darauf reagieren mit unseren klugen Sprüchen, die wir immer auf Lager haben, sondern dass wir einfach zuhören und merken, da sind ganz viele Wunden und Verletzungen, die es erst einmal anzuhören gilt. Und wir könnten heute Morgen so fortfahren, den ganzen Vormittag und sehen, was Kirche eigentlich ausmacht. Wir könnten stundenlang über die Fehler und über die Sünden der Kirche reden. Wir könnten die Kirchengeschichte durchgehen. Wir könnten von Hexenverbrennung anfangen. Wir könnten all die Dinge auf den Plan bringen, die Inquisition und all das, wo Kirche wirklich schuldig geworden ist. Wir könnten all die Irrungen und Wirrungen der Kirche durchgehen und besprechen. Wir könnten auch das durchsprechen, was die Kirche im Dritten Reich getan hat oder davor oder danach. Wir könnten das alles thematisieren. Und wir würden nicht fertig werden und wir müssten an jedem Punkt sagen, ja, die Kritiker und die Skeptiker haben recht. So ist Kirche auch gewesen und ist es zum Teil immer noch. Könnten wir machen. Nur wir würden noch kein einziges Wort gesagt haben und gehört haben über das Geheimnis der Gemeinde Jesu und über das eigentliche tiefe Geheimnis von dem, was wir unter Kirche verstehen. Wir sagen normalerweise ja gar nicht Kirche, wir sagen schon etwas vorsichtiger. Nein, wir wollen nicht Kirche sagen, wir wollen Gemeinde Jesu sagen. Und wir machen damit schon diesen Zwiespalt deutlich, den wir sehen. Lieber nicht von Kirche reden, sondern von Gemeinde Jesu. Und wir meinen dann immer uns. Ja, wir sind Gemeinde Jesu, die anderen sind Kirche. Vorsicht, da kann was schiefgehen, dass wir genauer hinsehen und da nicht zu schnell sind. Ich möchte heute Morgen zunächst einen Satz sagen, der mir persönlich zutiefst wichtig geworden ist, um dieses merkwürdige Gebilde von Kirche überhaupt zu verstehen, was es denn eigentlich ist, wenn wir Kirche sagen. Und möchte einen ganz kleinen Satz aus dem 2. Korintherbrief sagen, den Paulus sehr klar und sehr deutlich gesagt hat, wenn es heißt, wir haben diesen Schatz in irdenen Gefäßen. Wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Das irdene Gefäß, ich lege das jetzt einfach einmal so aus, man kann das auf verschiedene Bereiche unseres Glaubens und dessen, was wir um uns haben, beziehen, aber heute Morgen möchte ich das ganz konsequent auf das beziehen, was Gemeinde Jesu und was Kirche ist. Wenn Paulus sagt, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen, das irdene Gefäß ist die Gemeinde. Das irdene Gefäß sind wir, so wie wir heute Morgen hier zusammen sind. Wir sind nicht das Geheimnis. Und wir sind nicht der Schatz, obwohl manche Schätze schon da sind, nehme ich an. Aber wir sind nicht das, was die Bibel, was Paulus mit dem Schatz meint, sondern wir sind das irdene Gefäß. Und wir wissen das eigentlich auch. Staub und Asche, sagt Konrad Eisler immer, mehr sind wir nicht. Ein irdenes Gefäß, das von Erde kommt, von Erde genommen ist und wieder zur Erde werden muss. Mehr nicht. Und wir könnten den Fehler machen, dieses irdene Gefäß zu polieren und zu putzen und auf Hochglanz zu bringen, ein Image zu erreichen, ein Image hinzukriegen, dass man sagt, ah, das muss das Verborgene sein, der Schatz im irdenen Gefäß. Wir könnten viel Mühe darauf verwenden und wir müssten am Ende immer wieder sagen, nein, das ist nicht der Schatz. Es ist immer noch das Gefäß, auf Hochglanz poliert, aber immer noch Gefäß aus Staub und Asche. Man kann Staub und Asche auch zu einem Kunstwerk gestalten. Nur, man sieht dann immer noch nicht dahinter. Wo ist der Schatz im irdenen Gefäß? Das ist die Frage. In diesem Gefäß verborgen ist ein Schatz. Und darum geht es mir heute Morgen. Entscheidend ist zunächst nicht so sehr, wie das Gefäß aussieht. Ob es beeindruckend ist und schön und ansehnlich oder armselig und klein und manchmal auch klein kariert. Darum geht es heute Morgen zunächst noch nicht. Es geht um den Schatz, den wir haben. Paulus sagt, wir haben diesen Schatz. Wir kriegen ihn nicht irgendwann, später einmal, sondern wir haben diesen Schatz. Wir können es ganz schlicht und einfach sagen, wenn mir jemand 100.000 Euro schenken will, darf er gerne die Freiheit dazu haben. Ich vermute, es gibt diesen Menschen noch nicht. Es spielt keine Rolle, wo ich diese 100.000 Euro aufbewahre, ob ich das irgendwo in Beutel stecke vom Aldi oder Lidl oder sonst irgendwo her, ob ich das in einen Krokodilleder-Geldbeutel stecke, ob ich mir einen Tresor anschaffe, der besonders ist oder was immer ich mit diesem Betrag anfange. Irgendein Billigteil aus dem Supermarkt, wichtig ist nicht, worin das steckt, sondern wichtig ist das, was drin steckt. Es geht immer um den Schatz und nicht um das Drumherum. Und ich habe manchmal den Eindruck, dass wir in der Gemeinde Jesu es nicht mehr hinkriegen, das eine vom anderen zu unterscheiden. Dass wir immer am Beutel rummachen und nicht vom Schatz reden. Und auch keinen Blick mehr haben für das, was in diesem manchmal etwas angestaubten Beutel alles drin steckt. Oder dass wir genau das andere machen, dass wir immer uns herausstellen und sagen, seht doch, was wir alles schon geschafft haben, wie gut wir sind, im Vergleich zumindest zu den anderen. Und dass wir immer noch beim Beutel sind und nicht beim Schatz. Vielleicht müssen wir das lernen, dass wir nicht so viel von der Gemeinde erwarten. Dass wir auch nicht zu viel von uns selbst dauernd erwarten. Ich komme nachher noch drauf. Natürlich erwarten wir viel und wir sollten auch nicht zu wenig erwarten. Ja, nicht zu bescheiden sein, aber nicht uns selbst dauernd überfordern und zu viel vom Gefäß erwarten, von der Kulisse erwarten, sondern sehen, dass sich hinter dieser Kulisse etwas ganz Tiefes und Großes und Reiches verbirgt, was schon da ist. Wir haben es noch nicht gelernt, es zu sehen. Und noch einmal, ich bin ein bisschen penetrant heute Morgen, ich weiß es wohl, aber ich mache es bewusst. Von außen sehen wir immer nur das irdene Gefäß. Immer. Sie können gucken, wohin Sie wollen. Sie sehen immer das irdene Gefäß. Ob der Chor gut gesungen hat, ob die Krawatte vom Pastor richtig ist, ob es vom Stil alles so passt, ob der Gesang alle erreicht hat, immer irdenes Gefäß. Wir sehen die Kirche, wir sehen die Organisation, wir sehen die Menschen, aus denen die Kirche besteht. Und solange wir nur das irdene Gefäß sehen und den Schatz nicht sehen, dann fangen wir ganz automatisch an, ständig an der Gemeinde herumzunörgeln. Ich kenne das auch, ich rede nicht nur von Ihnen, ich rede von mir, ich weiß, wie das ist. Wenn einem einfach der Kragen platzt und man einfach sagt, ich habe keine Lust mehr, mir das anzusehen, da sind wir genau da. Immer das irdene Gefäß vor Augen und dahinter sehen wir nichts. Darum ist die Frage, was ist eigentlich Gemeinde Jesu? Und der Apostel Paulus sagt dazu etwas ganz Nüchternes, was wir erstmal aushalten und ertragen müssen. Am Anfang des ersten Korintherbriefes sagt er, seht doch, liebe Brüder. Und das meint er so, seht doch mal hin, guckt doch mal hin, was wir eigentlich sind. Nicht viele Weise, nicht viele Mächtige, nicht viele Angesehene sind berufen. Und er meint damit nicht nur, dass die Korinther ein bisschen dümmer wären als andere, sondern er sagt, das ist Gemeinde Jesu, so sind wir. Was töricht ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, damit er die Weisen zu Schanden mache. Und was schwach ist vor der Welt, hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was stark ist, und das Geringe vor der Welt. Und das Verachtete hat Gott erwählt, das, was nichts ist, damit er zunichte mache, was etwas ist, damit sich kein Mensch vor Gott rühme. Und er meint damit nicht die Schwachen in der Gemeinde, die es immer auch gibt. Er meint nicht irgendwelche Randsiedler der Gemeinde, die sich kaum trauen, den Mund aufzumachen, weil sie sagen, die anderen sind alle viel besser als ich und die kriegen das alles viel besser hin als ich. Sondern Paulus sagt, das sind wir, das bin ich auch. Genau das und nichts anderes. Und das Bild, wenn man die Gemeinde von außen ansieht, so als Gast, wenn man zum ersten Mal hineinkommt und sich umguckt und sich ein bisschen wundert, ist immer genau das. Torheit, Schwachheit, kleinkariert, Staub und Asche. Und es ist gut, wenn wir als Gemeinde Jesu aufstehen und nicht sagen, Moment, 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 so wollen wir eigentlich gar nicht sein, eigentlich sind wir anders. Sondern wenn wir sagen, genau das sind wir. Wir sind nicht besser als du. Wir sind genauso wie du, vielleicht noch ein bisschen törichter und noch ein bisschen schwächer, noch ein bisschen armseliger als viele, die draußen herumlaufen. Genau das sind wir und das wird sich nie ändern. Und wir kennen das, wenn wir den Eindruck haben, dass wir auf dem Weg sind, zu einer fast perfekten Gemeinde zu werden. Manchmal haben wir ja so diesen Dünkel, dass wir schon auf dem Weg sind und so ganz kurz vor unserem gesteckten Ziel sind, dann kommt irgendein Dämel und macht alles wieder platt. Haben wir oft erlebt. Immer wenn wir denken, jetzt könnte es richtig losgehen, geht alles wieder schief. Sie kennen die Geschichte von Sisyphus. Wenn nicht, gucken Sie mal nach bei Wikipedia, da finden Sie es, was der gemacht hat und wie mühsam das ist. Immer kurz bevor er ganz oben war oder am Gipfel sogar angekommen war mit seinem Fass, dann rollte das Ding wieder den Abhang runter und er fing wieder von vorne an. Genau das ist das, was wir in der Gemeinde Jesu erleben. Und unser Herr sagt, das muss so sein, so und nicht anders. Das ist genau das, was unser Herr erlebt hat und angenommen hat als seinen Weg. Wir nennen das das Weizenkornprinzip. Das Weizenkorn muss in die Erde fallen und sterben und dann erst wird etwas Neues. Nur so kann es gehen. Nur wir wollen das gar nicht. Wir wollen kein Weizenkorn sein. Wir wollen gern das große Erntefeld ganz kurz vor der Ernte sein und am besten nie abgeerntet werden, sondern immer so stehen bleiben, wie wir sind. Und Jesus sagt, nein, das Weizenkorn muss in die Erde und sterben. Wer sein Leben um meinetwillen verliert, der wird es gewinnen. Und ich glaube, oder vielleicht soll ich sagen, ich befürchte, das gilt auch für eine Gemeinde. Und es ist ganz schwer zu lernen, ganz schwer durchzuhalten. Immer wieder sich hinzugeben und zu sagen, ja, so hat es unser Herr uns vorgemacht und nur so kann es gehen. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und er stirbt. Und dann darf etwas Neues werden. Wir sind nicht nur das, was wir gerne sein wollen, wir sind auch das, was wir überhaupt gar nicht sein wollen. Wir sind nicht nur geistlich, sondern wir sind auch das andere. Wir sind nicht nur gut und nicht nur heilig und nicht nur auf dem Weg zum Perfektionismus, sondern wir können genauso kleinkariert sein wie alle anderen auch. Wir haben unsere hochmütigen und stolzen Seiten in der Gemeinde, jeder von uns. Wir Pastoren auch. Vielleicht an manchen Stellen noch mehr als andere, ich weiß es nicht. Wir sehen auf andere herab, wir sind egoistisch, wir sind ungerecht, wir sind ungeduldig, voreilig. Wir haben manchmal ganz komische Ansichten und versuchen, die schön zu verkleiden. Kennen wir alles. Und wenn andere uns das vorhalten, dass die in der Kirche auch nicht besser sind als andere, müssen wir immer wieder sagen, ihr habt vollkommen recht. Wir sind nicht besser als andere und wir wollen das auch nie behaupten, wir seien besser als andere. Und dass wir dann immer wieder lernen dürfen und sehen dürfen, dass Jesus Christus hineinkommt in diese Welt und dass er nicht voller Entsetzen geflohen ist aus dieser Welt, weil er gesagt hat, so schlimm habe ich es mir gar nicht vorgestellt, aber was ich sehe, ist schlimmer als alles, was ich gedacht habe, sondern dass er hineinkommt in diese Welt und sagt, und in diese Welt muss ich jetzt bis in die tiefsten Tiefen hinuntersteigen. Und nicht immer mit Samthandschuhen durch diese Welt gehen und immer mit dem Eindruck, hoffentlich passiert mir hier nichts. Hoffentlich mache ich meine Hände nicht schmutzig, sondern dass er sagt, gerade das muss ich tun. Ich muss hinein in die tiefsten Tiefen, in den größten Dreck, in die tiefste Schuld dieser Welt und da muss ich hinein. Und das können wir jetzt genauso auf die Gemeinde beziehen. Nicht, dass ich so von Ihnen denken würde. Aber dass wir manchmal dieses Gefühl haben zu sagen, eigentlich will ich gar nicht dazugehören. Eigentlich ist mir das viel zu unheilig, viel zu armselig, viel zu viel irdenes Gefäß. Ja, Kirche ist nicht gut. Da will ich nicht rein. Doch, da wollen wir rein. Da müssen wir rein. Da gehören wir hin. Wir müssen hinein in die Gemeinde Jesu. Er hält es nicht für einen Raub, Gott gleich zu sein, sondern entäußerte sich selbst. Das ist der Weg, der uns bevorsteht. Uns auch manchmal zu entäußern von all den hehren Vorstellungen und Plänen. Nicht, dass wir sie aufgeben müssten, aber dass zugleich der andere Weg immer da ist, Weizenkornprinzip. Hinunter in die Tiefe. Und immer wieder zu sehen, wenn wir das nicht aushalten, wenn die Spannung zu groß ist zwischen dem, was wir hier singen und auch so meinen, und dem, was nächste Woche wieder so bitter und so enttäuschend ist, wenn er das aushält, hineinzugehen in diese Welt und sich zu binden an diese Gemeinde Jesu, die aus Schwachheit und Torheit besteht, dann will ich es auch versuchen, das auszuhalten. Immer wieder hineinzugehen und zu sagen, das ist mein Platz. Ich suche meinen Platz nicht bei den Heiligen oder bei den Scheinheiligen, sondern bei denen, die genauso armselig und kleinkariert sind wie ich, aber die nur eine Sehnsucht haben, ihm zu begegnen. Die diesen Glauben haben, dass wir nicht nur den Gottesdienst eröffnen im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes, damit auch der Letzte merkt, dass der Gottesdienst jetzt anfängt und er nicht mehr von den Geschichten der letzten Woche erzählt, sondern dass wir merken, wir treten hier ein in die Gegenwart des lebendigen Gottes und er ist da. Und er erwartet uns, er war auch schon vor uns da, hat etwas für uns vorbereitet und wir stellen uns darauf ein, dass wir ihm ganz persönlich, so wie wir sind, mit unserer Last, mit unserer Not, mit unserer Dunkelheit und mit unserem Dank und unserer Freude, so begegnen dürfen, wie wir hier sind. Kirche ist nicht nur das, was man von außen sieht, das ist nur die sichtbare Gestalt, Hülle und Verpackung, das irdene Gefäß, hinter dem sie etwas anderes verbirgt. Paulus sagt, ich sage es noch einmal, wir haben einen Schatz in irdenen Gefäßen. Und das Problem, das wir haben und das wir mit anderen teilen, ist, dass wir das Gebilde Gemeinde und Kirche, dass wir diesen Schatz immer nur in irdenen Gefäßen haben und nie anders. Dass wir diesen Schatz nie ohne irdenes Gefäß kriegen. Dass man das eine vom anderen nicht trennen kann. Und wenn man das eine vom anderen trennen will, dann macht man das irdene Gefäß kaputt. Dann macht man das irdene Gefäß kaputt. Und meint, man könnte den Schatz dann ohne irdenes Gefäß haben. Merken Sie, was da passiert? Was Ihnen da verloren geht an Schatz, an Reichtum, an Segen, weil Sie diesen Schatz nicht ohne irdenes Gefäß kriegen, sondern nur so, dass er sagt, Schwachheit, Torheit, manchmal armselig und komisch, dass der Heilige sich bindet an den Menschen und das ganz eindeutig definiert und sagt, wo zwei oder drei super fromme. Nein, natürlich nicht. Wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen und zusammen sind. Im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes. Da bin ich mitten unter ihnen. Was für ein Reichtum, wenn wir mit einem Menschen zusammenkommen dürfen, der in großer Not und Verzweiflung ist und ich das sagen darf. Nicht sagen muss, komm zu mir, ich weiß schon einen Rat. Hab schon so viel erlebt und gesehen, ich weiß immer irgendwie einen passenden Deckel zum Topf. Nein, sondern, dass wir sagen dürfen, komm und ich darf dich hinführen zu ihm. Er ist mitten unter uns. Vielleicht stellen wir eine Kerze hin oder ein Kreuz. Ich habe immer ein Kreuz in meinem Büro. Und manchmal ist es gut, dieses Kreuz einfach mitten auf den Tisch zu pflanzen und zu sagen, es geht nicht um uns. Das Entscheidende ist nicht die Last, die wir mitbringen. Das Entscheidende ist, dass er hier unter uns ist und dass er in jeden Dreck und in jede Schuld dieser Welt hineingeht, ohne sich dagegen zu sträuben. Das darf geschehen, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind. Und noch einmal, er bindet sich nicht an die Gemeinde, weil wir so fromm und so gut sind, sondern wir halten uns an die Gemeinde, weil er dort schon vor uns war und ist. Und weil wir ihm dort begegnen dürfen, weil er sich daran gebunden hat. Und die Frage ist nicht, wie fromm bist du? Wie gut bist du? Wie begabt bist du? Wie geistlich bist du? Das sind ja alles wichtige Fragen. Natürlich wollen wir geistlich sein und streben Vollkommenheit an, streben Wachstum an, auch im Glauben. Aber das ist nicht das Entscheidende. sondern das Entscheidende ist die Frage, kann das wirklich so sein, auch in unserer Gemeinde, so wie sie ist, dass sich hinter dieser Kulisse, die wir sehen, ein ganz großes, atemberaubendes Geheimnis verbirgt, das ich noch nie gesehen habe. Ich habe oft den Satz gehört, ich kann auch ohne Kirche glauben. Kann ich sagen, ja. Man kann irgendwie auch ohne Kirche glauben. Man braucht die Kirche nicht, um fromm zu sein, um einen christlichen Lebensstil zu haben. Man braucht die Kirche nicht, um anständig zu sein, um ein bisschen über Moral und Ethik zu lernen. Man braucht die Kirche nicht, um ein beeindruckendes und hoch anständiges Leben zu führen. Und wir sehen das immer wieder, da gibt es Menschen, die haben mit Kirche nichts zu tun, aber sind beeindruckend in dem, was sie tun. Dass wir manchmal neidisch dahin sehen und denken, wenn wir doch in der Kirche mal so sein könnten, wie die anderen, die uns das so vormachen. Wir können vieles tun, auch ohne Gemeinde. Nur das eine können wir nicht. Ohne Gemeinde Jesu, ohne Kirche, ohne Gemeinschaft der Heiligen können wir nicht so glauben, wie es die Bibel eigentlich gemeint hat. Ohne Gemeinde Jesu geht das nicht. Wenn es wahr ist, dass Jesus Christus sich an die Gemeinde gebunden hat, das erste Lied vorhin ist mir sehr bewusst aufgefallen, weil es da ging um die Berge, um die Seen, um die Wälder. Und erst bin ich so ein bisschen zusammengezuckt und war schon gespannt, was in der letzten Strophe kommt, weil es genau das ist, was manche uns sagen. Ich finde meinen Gott auch im Wald. Ich gehe sonntagmorgens einfach spazieren durch den Wald und da begegne ich ihm. In der Natur, in der Schönheit dessen, was ich sehe, in einer großen Kathedrale, in einem Bachkonzert oder sonst etwas. Mag ja sein, dass wir da manche Spuren von ihm auch entdecken. Aber das, was das Neue Testament unter Glauben versteht, unter Gemeinschaft der Heiligen, unter der Begegnung mit ihm, das finden Sie nicht im Wald. Das garantiere ich Ihnen. Das, was in der Gemeinde geschehen kann an geistlicher Erfahrung, und Erfahrung heißt immer Begegnung mit dem lebendigen Jesus Christus. Das finden Sie nirgends sonst als nur in der Gemeinde. Das gilt auch, wenn Sie in der Woche zu Hause sitzen oder am Arbeitsplatz sind, aber verbunden sind mit Ihrer Gemeinde. Gemeinschaft der Heiligen endet nicht, wenn wir mit dem Segen und dem Nachspiel aus dem Gemeindehaus gehen. Das bleibt. Aber dass uns immer klar wird, was Gemeinschaft der Heiligen meint, nicht die Superfrommen, nicht die mit einem Dünkel, sondern die, die in seinem Namen gebunden sind. Oder wie es Paulus ganz schlicht sagt, alle, die auf seinen Namen getauft sind und in die Gemeinde, in den Leib Christi hineingetauft sind. Wenn es nicht nur irgendwo ein Kirchenbuch Notiz ist, sondern wenn es etwas ist, was wir auch angenommen haben als etwas ganz Persönliches. Und das gilt grundsätzlich, ob Sie eine Gemeinde von 5 alten Leuten sind oder eine Gemeinde von 500 oder 5000, ob das eine beeindruckende Gemeinde ist oder eine mit großen Schwierigkeiten und Belastungen, da wo wir sagen, das sind ein paar Leichen im Keller, gibt es ja, ist doch realistisch, das kennen wir alles. Wir sind zusammen im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Und wenn die Gemeinde noch so armselig sein sollte, er ist gegenwärtig. Gott ist in der Mitte, alles in uns schweige und sich innigst vor ihm beuge. Die Frage ist, ob wir das wahrnehmen. Ob wir hinter der Kulisse und hinter diesem irdenen Gefäß das noch sehen können, dass da mehr ist. Und sagen können, du bist jetzt da. Wir haben das im Seelsorgeseminar in diesen Tagen ganz deutlich gesehen, wie schwer das ist, nicht nur das Vordergründige zu sehen, sondern über das Vordergründige hinaus zu sehen, was dahinter sich verbirgt, dass man das richtig lernen und üben muss, ganz penetrant, sich sagen muss, ich will nicht das sehen, was ich mit meinen Augen sehe, ich will nicht das hören, was ich mit meinen Ohren höre. Das ist alles relativ unwichtig, sondern ich will dahinter sehen, dass hinter jeder Ungeduld eine ganz tiefe Sehnsucht steckt, dass hinter jedem Zorn eine ganz große Traurigkeit steckt, auch Wunden und Verletzungen, dass hinter jedem Streit und hinter jeder Verbissenheit die Angst steht, nicht die Sicherheit, nicht die Gewissheit, sondern die Angst, dass wir etwas verlieren könnten von dem Schatz, den wir vielleicht schon einmal geschmeckt haben, geahnt haben. Und wir haben den Eindruck, da entgleitet uns wieder etwas, was wir schon einmal ansatzweise in den Fingern gehabt haben. Und wir wissen, wie empfindlich wir reagieren, wenn wir einen Schatz in Händen haben und irgendjemand kommt und will uns das wegnehmen. Das ist Sehnsucht. Das ist etwas von der Ahnung. Da ist ein Schatz. Und wir kommen da einfach nicht dran, weil wir es nicht gelernt haben, hinter die Kulissen zu sehen. Und wenn Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr ein Tempel des Heiligen Geistes seid, als Gemeinde und als Einzige, dann wollen und dürfen und müssen wir uns darauf verlassen, dass es wahr ist, dass es gilt, dass er in uns und um uns und mit uns da ist, dass er gegenwärtig ist mitten unter uns. Und dass wir das ganz bewusst immer wieder sagen, wenn unser Herr irgendwo in dieser Welt zu finden ist, irgendwo, dann nur in der Gemeinde Jesu. Oder zumindest könnten wir sagen, nirgends ist er so gegenwärtig wie in der Gemeinde Jesu. Wir haben gestern Abend das kurz gehört und angedeutet, wenn es um die Frage geht, einen Menschen hinzubringen zu ihm, und wir uns fragen, ja, wo bringe ich ihn denn dann hin? Wie macht man das? Kann ich das nur so sagen? Immer in die Gemeinde Jesu. Immer. Wir haben das oft erlebt, dass jemand sagt, ich habe da einen Bekannten, einen Freund, einen Arbeitskollegen, der ist so suchend. Und ich rede dauernd mit ihm und ich versuche, ihm das nahe zu bringen, aber es geht einfach nicht. Und wenn ich dann frage, warum bringst du ihn nicht mit? Nee, so weit ist er noch nicht. Das ist genau der Fehler, den die Jünger gemacht haben und völlig verzweifelt waren. Und zu Jesus kommen und sagen, warum gelingt das einfach nicht, was du machst und wir kriegen es nicht hin. Das ist eine der wenigen Stellen, wo Jesus, die Jugendlichen würden sagen, wo Jesus ausrastet. Wo er richtig zornig und ungeduldig wird und sagt, bringt sie her zu mir. Und wir das sagen dürfen, bringt sie her zu ihm. Sie müssen in die Gemeinde. Und wenn das irgendwo gelingen kann, dass ein Mensch Jesus Christus persönlich begegnet, dann in der Gemeinde. Nicht, weil wir so gut sind, so fromm, so beeindruckend, sondern weil wir glauben, unter uns ist und dass er weiß, wie er einem Menschen begegnen kann und erreichen kann. Ich glaube an den Heiligen Geist. Glauben wir es wirklich? Dass er einen Menschen erreicht, dass er einen Menschen umkrempeln kann, wo wir ganz unbedarft daneben setzen und überhaupt gar nichts mitkriegen. Und wo er gegenwärtig ist, da darf ich mit meiner Last kommen, darf ich mit all dem kommen, was an Schuld in meinem Leben ist und darf es vor ihm hinlegen, darf alles von ihm erbitten, von ihm erwarten. Und das geschieht in der Gemeinde Jesu. Und wo Jesus Christus gegenwärtig ist, da ist sein Heil und seine Hilfe immer auch da, immer. Da haben wir seinen Segen und sein Leiten, sein Zurechtbringen. Oder wir sagen es ganz kurz mit einem einzigen Wort, da ist die ganze Gnade Jesu gegenwärtig. Über Bitten und Verstehen darf ich alles von ihm erwarten. Und der Apostel Johannes schreibt, und wir sahen seine Herrlichkeit, eine Herrlichkeit als des eingeborenen Sohnes vom Vater, und von ihm haben wir genommen Gnade um Gnade. Und wir fragen, wo denn Johannes? Wo hast du das erlebt? Wovon sprichst du da eigentlich? Wovon sollte Johannes anders reden als von der Gemeinde? Da haben wir ihn gesehen und Gnade genommen und das erlebt, dass er auferstanden ist und dass er gegenwärtig ist und dass er sein Wort erfüllt, das er uns gegeben hat. Und wenn das wahr ist, Sie können das ja prüfen und noch einmal überlegen und die Gemeinde daraufhin sozusagen abklopfen, immer wieder sehen, ob das stimmt, was wir heute Morgen gehört haben und gesehen haben. Wenn das wahr ist, dass in diesem irdenen Gefäß solch ein Schatz liegt, solch eine Fülle des Segens mitten unter uns schon vorhanden ist, dann kommt erst die andere Frage, wie gehe ich eigentlich mit diesem irdenen Gefäß um? Wenn wir der Tempel des Heiligen Geistes sind, dass wir mit dem Heiligen Geist gut umgehen, ihnen Ehren halten, das ist keine Frage. Aber wie gehen wir dann, wenn das wahr ist, mit dem irdenen Gefäß um? Ist doch klar, wir bleiben nicht bei der Tüte vom Aldi. Wir geben uns nicht damit zufrieden, dass unser Schatz in irgendeinem Beutel rumliegt. Das braucht einen Ehrenplatz in unserem Leben, weil er da ist. Und wir gehen mit diesem Tempel des Heiligen Geistes, wir gehen mit diesem irdenen Gefäß um, wie mit nichts sonst in dieser Welt. Die Schwaben machen das mit ihrem Auto, Heiligsblechle, kennen Sie, vor allem mit den neuen Autos. Ich weiß noch, ich hatte einmal ein ganz neues Auto, das einzige Auto, das ich neu gekauft habe. Wenn ich einkaufen gehe, parke ich immer möglichst direkt am Haupteingang. Aber mit dem neuen Auto habe ich auf dem letzten Parkplatz geparkt. Ganz weit hinten, wo ich wusste, da kommt kein anderer dran. Heiligsblechle. Nicht, dass wir mit unserer Gemeinde aussehen und sagen, möglichst ganz weit weg von der Welt. Sondern, dass wir hineingehen in diese Welt, in der wir leben und zugleich sagen, das ist das größte und das schönste irdene Gefäß, was wir haben. Da soll nichts rankommen. Wir klopfen keinem auf die Finger, der irgendwie komisch daherkommt. Aber wir wollen das immer wieder sehen. Hinter den Kulissen ist ein Schatz im irdenen Gefäß. Und wer das begreift, dass wir diesen Schatz lange schon haben, dass er da ist, der kann nicht mehr verächtlich von der Gemeinde reden. Der kann nicht mehr sagen, Kirche brauche ich nicht. Hören Sie mal auf mit Kirche. Der kann nicht mehr süffisant und oberflächlich über die Gemeinde Jesu reden, sondern der wird immer sagen, das ist das Schönste und das Größte, was wir haben. Und da muss ich immer hin. Und wenn es noch so armselig ist. Und plötzlich wird jeder Gottesdienst, jede Bibelstunde, jede Begegnung, jedes Gespräch, jedes Abendmahl, und ich hätte jetzt große Lust, noch einen Tag dran zu hängen, um über das Abendmahl zu reden, was da passieren kann im Abendmahl, das glauben Sie gar nicht. Dass jede Möglichkeit und jede Begegnung, zusammen zu sein im Namen Jesu, zu einer Quelle des Lebens und des Heils werden darf. Und Sie werden das erleben. In Jesaja 12 heißt es, ihr werdet mit Freuden Wasser schöpfen aus den Heilsbrunnen. Allein dieses Bild vor Augen zu haben, ihr werdet mit Freuden schöpfen aus den Heilsbrunnen. Wo denn? Ist doch klar, bis er kommt, in der Gemeinde und nirgends sonst. Am Ende wird es heißen, aller Welt enden sehen das Heil unseres Gottes. Und sehen heißt nicht nur, er wird es uns ganz kurz zeigen, sondern sehen heißt, wir werden es erleben, werden es tatsächlich erfahren, dass dieses Heil in unserem Leben vollkommen ist, aber nicht erst an allen Enden, sondern schon heute. Heute schon erfahren durch den Glauben an den Vater, an den Sohn und den Heiligen Geist. Ich muss eigentlich nur eines sagen. Ob Sie zum ersten Mal hier sind oder seit 50 Jahren hier sitzen, einfach nur sagen, ja, ich will. Und vielleicht merken Sie, das ist wie eine Trauung, wie eine neue Hochzeit. eines der schönsten Erlebnisse, das wir haben können. Einmal vor dem Standesbeamten und dann auch vor dem Pastor und der Gemeinde zu sagen, ja, ich will, bis dass der Tod uns scheide. Ich glaube dir, ich nehme dir das ab und wir werden erleben, dass wir aus dem Staunen nicht herauskommen, was Gemeinde Jesu, dieses manchmal komische, kleine, armselige Gefäß alles ist, an Reichtum, an Schatz, an Segen, von dem wir bis heute vielleicht keine Ahnung haben. Amen.